sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen heutigen Sonntag vorgesehene Predigtext steht im Matthäus-Evangelium im 7. Kapitel. Ich will Ihnen kurz erklären, in welchem Kontext er steht. Jesus ist umringt von einer großen Menge Menschen, die wollen ihn hören, die wollen Wunder von ihm sehen. Und diese Menschen um ihn herum sind, zieht Jesus seinen engsten Kreis zu sich, die Jünger. Und er unterweist sie in einer ganz besonderen Rede. Er spricht zu den Jüngern und die da rum hören es auch. Es ist die vielleicht gewaltigste Rede unseres Herrn Jesus Christus. Es ist die Bergpredigt. In drei Kapiteln, die uns im Matthäus-Evangelium überliefert sind, werden ganz viele Dinge für gelingendes Leben gesagt, wo ganz konkrete Anweisungen gegeben werden, wie wir unser Leben zu gestalten haben. Dinge, die uns herausfordern, die wir manchmal auch meinen, nicht zu schaffen. Aber als Jesus diese Rede beendet hat, die insgesamt, wie gesagt, drei Kapitel umfasst, da stellt er die nicht zur Diskussion und sagt, gibt mal eine Rückmeldung, was meint ihr denn, wie das ist? Sondern er macht ganz klar, was diese Worte bedeuten. Nämlich, was dieses sein Gottes Wort für ein Maßstab, für ein Angebot, was das für ein Ruf ist. Und wie er diese Bergpredigt beendet, das hören wir im Predigtext. Wir hören aus Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Jesus Christus spricht darum, wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, so fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Aber wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen, dass du uns jetzt für diesen Sonntag, für unser Leben, dieses Wort vom Hausbau schenkst, dieses wunderbare Gleichnis. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns die Bedeutung dieses Endes der Bergpredigt erschließt und dass du uns zeigst, was dieses Wort mit unserem Leben zu tun hat. Damit dieses Wort in unserem Leben Frucht bringen kann, damit es wirksam ist, dazu brauchen wir deinen Geist. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten für diese Predigt. Segne du das Reden und segne du das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Gemeinde, dieses ist ein Gleichnis und wir haben an anderer Stelle schon häufiger darüber gesprochen, dass in einem Gleichnis es so ist, dass es eine Bildhälfte und eine Sachhälfte gibt und bevor man in die Auslegung eintritt, muss man das ganz sauber verstehen, was ist in dem Bild gesagt und was meint das auf der Sachhälfte, damit man da nicht irgendwelche krummen Auslegungen gibt. Ich habe Ihnen das hier mitgebracht, ich will das ganz kurz zu Beginn sagen, bevor ich dieses Gleichnis auslege, damit Sie wissen, was die Bildhälfte, was die Sachhälfte ist. Jesus spricht in der Bildhälfte von der Rede, von dem Haus, von dem Hausbau, von dem Platzregen, von dem Wind, von dem Fels, von dem klugen Mann, von dem törichten Mann. Und diesen Bildern, die er gebraucht in seiner Gleichnisrede, sind in der Sachhälfte ganz andere Dinge zugeordnet. Die Rede, die Jesus hält, also in diesem Fall die Bergpredigt, sie ist der Bauplan für gelingendes Leben. Das Haus, von dem er spricht, das einmal ein törichter, einmal ein kluger Mann bringt, das ist das Leben der Menschen. Der Hausbau, das ist die Lebensgestaltung. Der Platzregen, der fällt, das sind die Krisen des Lebens. Der Wind, der an dem Haus zerrt, das ist der Tod. Der Sand, das Fundament, das der törichte Mensch wählt,
Das ist die menschliche Erkenntnis, die menschliche Intellektualität. Der Fels, welches der kluge Mann wählt als Fundament für sein Haus, das ist das Wort Gottes. Der kluge Mann, das ist ein wiedergeborener Christ. Der törichte Mann ist ein nicht-Christus-gläubiger Mensch. Das vorweg. Die Linie, nach der wir dieses Gleichnis auslegen wollen. Und ich habe uns zur Auslegung drei Punkte mitgebracht. Erstens, Gottes Wort als Angebot. Zweitens, Gottes Wort als Maßstab. Und drittens, Gottes Wort als Führung. Das erste, Gottes Wort als Angebot. Jesus macht hier in dieser Bergpredigt, das macht er zum Schluss von unserem Predigtext deutlich, ein Angebot für gelingendes Leben. Er bietet allen Menschen, zunächst mal den Jüngern, als denen, die zu ihm gehören, aber auch den Fernerstehenden an, dass wenn sie ihr Leben auf seine Lehre, auf sein Wort gründen, dass es dann gelingt, dass sie dann Bestand haben werden, selbst wenn die Krisen des Lebens kommen, selbst wenn dann der Tod kommt, sagt dieses Gleichnis, dann wird das Leben Bestand haben. Aber das ist ein Angebot. Jesus zwingt die Leute jetzt nicht hinein, wie so ein Diktator, der jetzt sagt, und das müsst ihr jetzt alles. Und Jesus, Gott, hätte die Möglichkeiten gehabt, der könnte auch jeden von uns zwingen zum Glauben an sein Wort. Aber das tut er nicht. Gott zwingt nicht, weil Gott der Gott der Liebe ist. Und Liebe zwingt nicht. Liebe ruft, lockt, versucht zu gewinnen. Und das versucht Gott zu machen. Das versucht Jesus hier zu machen. Er versucht, Menschen zu gewinnen, dass sie seinem Wort vertrauen. Und er macht ihnen ein Angebot. Er sagt ihnen hier, wenn ihr mir vertraut, wenn ihr euer Leben auf mein Wort gründet, dann habt ihr auf Fels gebaut, dann wird euer Leben Bestand haben, selbst im Tod. Aber nochmal, Gott zwingt nicht. Und er steht mit seinem Angebot neben vielen anderen Angeboten der damaligen Zeit, mit all den Philosophien, mit all den Religionen, und auch in der heutigen Zeit, in der Postmoderne, wo es so viel unterschiedlicher Angebote gibt, wie man sein Leben gestalten kann, wie man sein Lebenshaus bauen kann. Gründe dein Leben auf dein Geld. Gründe dein Leben auf deinen Fleiß. Gründe dein Leben auf deine Gesundheit. Gründe dein Leben auf deine Familie. Gründe dein Leben auf deine Intelligenz. Gründe dein Leben auf deinen Beruf, auf deinen Stand, was auch immer. Und am besten noch so ein Mischmasch aus allem zusammen. Das ist ja das Credo der Postmoderne. Wir haben von allem so ein bisschen was in unserer Lebensgestaltung. Vielleicht auch so ein bisschen lieber Gott, nicht? Den braucht man ja. Wenn dann die Platzregen kommen, die Krisen, dann ist ja ganz gut, wenn man irgendwie noch so ein Stoßgebet im Krankenhaus los wird. Aber ansonsten mischen wir alles dazu. Ein bisschen Geld, nicht? Ein bisschen Familie, ein bisschen Gesundheit. Und dann haben wir uns unser eigenes Fundament gezimmert, auf dem wir so wunderbar stehen. Nur leider, das sagt Jesus ganz deutlich, hält dieses Fundament nicht. Das wird schon kritisch in den Krisen, wenn denn die Platzregen kommen, wenn die Ehe kaputt gegangen ist, wenn die Kinder von einem nichts mehr wissen wollen, wenn man nicht das geschafft hat im Leben, was man wollte. Das geht dann manchmal noch so ein bisschen verquer, dann leugnet man sich durchs Leben, aber allerspätestens dann, wenn der richtige Wind kommt, der Tod, dann knallt alles zusammen. Ist da nichts mehr. Wer dem, der sein Leben nicht auf das Wort Gottes gegründet hat, dessen Leben wird am Ende nicht bestehen. Das sagt Jesus hier ganz deutlich. Unmissverständlich. Der warnt einen, aber er zwingt einen nicht. Jesus ist der Schöpfer unseres Lebens. Wir haben es eben Johannes-Evangelium noch einmal gehört, durch ihn sind alle Dinge gemacht, die gemacht sind. Das heißt, wir gehören ihm. Er hat uns gemacht, er weiß auch, wie wir gemacht sind. Er kennt sich viel besser aus in unserem Leben als alle Menschen zusammen. Und doch zwingt zwingt er uns nicht rein, das Richtige zu tun, sondern lässt uns die Freiheit der Entscheidung. Aber er ruft uns immer wieder in und durch sein Wort, unser Leben darauf zu gründen. Wenn wir das tun, wenn wir in der heutigen Zeit aus der Vielzahl der Angebote, die es gibt, dieses eine Angebot ziehen, was Jesus uns gibt, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn uns viele Leute für bescheuert halten, die nämlich nach der menschlichen Intelligenz trachten, nach dem Geld, nach dem Haus, nach dem Beruf, nach der Familie, nach der Gesundheit, nach all diesen Dingen. Für die ist das, was wir tun, wenn wir unser Leben auf Gottes Wort gründen, eine Idiotie. Übrigens nicht nur heute, auch früher. Schon Paulus sagt das im Korintherbrief. Das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren sind. Das ist das mit diesem Beispiel hier, der ein Haus zusammenbricht. Uns aber, die wir gerettet sind, die wir in Ewigkeit auf ewigem Feld stehen, ist es eine Gotteskraft. Und deshalb möchte ich in dem ersten Punkt dieses Angebot noch einmal ausrufen. Ich möchte dich einladen. Jesus Christus lädt dich ein. Nimm das Angebot zur Gründung deines Lebens an und gründe es allein auf das Wort Gottes. Lass dich nicht von menschlichen Ideologien und Weisheiten bestimmt sein lassen, sondern gründe dich vollständig auf das Wort Gottes. Und Gott verheißt dir, dein Leben wird Bestand haben. Gottes Wort als Angebot. Aber Gottes Wort ist nicht nur ein Angebot, und damit kommen wir zum zweiten. Gottes Wort ist auch der Maßstab. Gottes Wort ist der Maßstab über Leben und Tod. Davon handelt es hier jetzt in dieser Gleichnis aus der Bergpredigt. Aber Gottes Wort ist in allen Bereichen der Maßstab. Gottes Wort ist der Maßstab über Segen und Nichtsegen in deinem Leben. Psalm 1 lesen wir. Wir sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt, an dem Wasserbrechen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, an seine Blätter verwelken. Nicht, was er macht, das gerät wohl. Heißt, ist moderner gesagt, wer auf das Wort Gottes gegründet wird, dessen Leben gelingt, der wird gesegnet. Und wer das nicht tut, der ist wie die Spreu, die der Wind verstreut, da bleibt nichts übrig. Das geht schief. Aber das Wort ist der Maßstab über Segen oder Nichtsegen. Lukas 5, denken wir daran nicht, als Petrus kommt vom Fischfang wieder nicht und Jesus sagt, fahr mal raus, wirf die Netze aus. Dann überlegt er, dann sagt der Herr, wir haben zwar nichts gefangen, aber auf dein Wort. Auf dein Wort fahren wir mal raus. Und dann machen sie Fang, wie noch nie zuvor, die Fischspielnetze drohen zu zerreißen. Segen im Leben des Petrus, weil er Gottes Wort befolgt hat, weil er sein Handeln darauf gegründet hat. Gottes Wort, der Maßstab über Segen und Nichtsegen. Gottes Wort wird uns auch der Maßstab über unser Verhältnis zu Jesus. Wenn wir dieses Wort, was uns gegeben ist, das geschriebene Wort, Jesus ist das geoffenbarte Wort, das ist das geschriebene Wort, das ist eins. Wenn Jesus, wenn wir dem vertrauen, wenn wir daran glauben und das tun, was hier drin steht, dann ist Jesus unser Bruder. Dann sind wir mit ihm in einem Leib. Lukas 8 heißt es einmal, da kommen die Eltern und die Geschwister von Jesus zu Jesus, also Maria, seine Mutter, und Jakobus und die anderen Brüder. Und dann sagen die Jünger ganz aufgeregt, du Jesus, draußen vor der Tür, da steht deine Mutter und da stehen deine Brüder. Und dann sagt Jesus, das sind meine Mütter und Brüder, die Gottes Wort hören und tun. Die Gottes Wort hören und tun. Der ist Bruder und Mutter Jesu Christi. Ganz steiles Wort. Das ist der Maßstab über unser Verhältnis zu Jesus. Nicht wie viel Kirchensteuer wir bezahlen, wie schön unsere kirchliche Hochzeit ausgerichtet war, wie feierlich unsere Taufe war oder sonst irgendwas, sondern wie wir zu Gottes Wort stehen. So stehen wir zu Jesus Christus. Das Wort Gottes ist zudem auch Maßstab über Gut und Böse. Wenn wir wissen wollen, was richtig und was falsch ist, dann müssen wir hier drin lesen. Dann wissen wir, was gut und böse ist. Heißt es Hebräer 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele, Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das ist Maßstab über Gut und Böse, das Wort Gottes. Ob ich meine Ehefrau verlassen soll oder nicht, das muss ich nicht durch menschliche Ideologien oder durch gute Ratschläge von Freunden oder Therapeuten erklären. Sagt die Bibel, du sollst nicht Ehe brechen. Ob Homosexualität in Ordnung ist oder nicht, da brauche ich mir keine Gedanken drüber zu machen und Theologen fragen, sonst was. Das sagt die, das Wort Gottes eindeutig ist und das schneidet durch. Das ist ganz klar, das ist der Maßstab, vor dem wir zu stehen haben. Gut und böse, das ist der Maßstab am Wort Gottes. Und jetzt komme ich zu unserem Predigtext zurück, ich schweife ein bisschen ab. Gottes Wort ist der Maßstab über Leben und Tod. Heißt hier in dieser Geschichte nicht, je nachdem, ob ich geglaubt habe an die Worte und habe sie getan, bleibt mein Haus stehen. Wenn ich es nicht getan habe, dann ist mein Haus gegründet auf Sand und es geht kaputt. Und das ist nicht nur an dieser Stelle. Immer und immer wieder heißt es so in der Bibel, das Wort Gottes ist der Maßstab über unser Leben und unser Tod. Jesus Christus spricht, Johannes 5, genau zu, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgekommen. Das Hören auf das Wort Gottes und dem Glauben des Wortes Gottes, damit ist alles gewonnen. In meiner alten Gemeinde habe ich schon mal so ähnlich gepredigt, darüber, wie wichtig das Wort Gottes ist, Maßstab über alles und Maßstab über Leben und Tod. Da kam ein sehr aufgeweckter Konfirmand zu mir. Die sind ja manchmal ehrlicher und offener und sprechen auch aus, was sie nicht verstanden haben. Dann kommt er zu mir und sagt, Olli, mir ist ein Fehler aufgefallen. Letzte Woche in der Predigt hast du gesagt, es kommt nur auf Jesus Christus an. Und unser Verhältnis zu Jesus Christus, wie wir zu ihm stehen. Und dann hat man ewiges Leben oder man hat ein ewiges Leben nicht. Und heute, eine Woche später, sagst du, es kommt auf das Wort Gottes an. Da passt doch irgendwas nicht. Also da hat er wirklich messerscharf aufgepasst. Aber, das ist das Tolle, das konnte ich weiterführen. Habe ich gesagt, ganz genau so ist das, René, so ist das. Ganz genau so ist das, sage ich. Denn, da habe ich versucht, von der Mathematik das zu erklären, dem ist das, sage ich immer wieder, diesen euklidischen Satz der Logik, sind zwei Größen einer dritten gleich, so sind sie auch untereinander gleich. Heißt, wenn unser Verhältnis zum Wort Gottes über das ewige Leben und den ewigen Tod entscheidet und unser Verhältnis zu Jesus über ewiges Leben und ewigen Tod entscheidet, dann ist es klar, dass das Wort Gottes und das Jesus gleich sind, deckungsgleich. Das ist das Besondere am Wort Gottes. Und das haben wir eben in der Evangeliumslesung gehört. Das Wort ward Fleisch. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott selber war das Wort. Das ist das Sensationelle. Das wissen wir Brüder und Schwestern, die wir im Glauben sind, natürlich intensiv. Und wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, wie uns Gott, wie uns Jesus im Heiligen Geist begegnet. Aber das ist nochmal wichtig zu sehen, dass es da ineinander kommt. Deshalb ist eben auch das Wort Gottes so wichtig. Und deshalb ist auch das Wort Gottes ewiglich. Jesaja 40, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit, weil es Gott selber ist. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir uns auf dem Wort Gottes gründen, dann gründen wir uns damit auch auf Gott. Das ist der Maßstab. Über Segen und Nichtsegen, über das Verhältnis zu Jesus, über Böse und Gut. Und das Wort Gottes ist auch eben der Maßstab über dein Leben und über dein Tod. Wir kommen zum dritten. Gottes Wort als Führung. Jetzt werden so die gestandenen Brüder und Schwestern sagen, ja, das war alles richtig, war vielleicht auch gut, aber für Nicht-Wiedergeborene, die heute da waren, dass sie es gehört haben. Aber musste ich das nochmal hören? Wo ist denn jetzt die Konkretisierung für mein Leben? Ich brauche so ein bisschen was Konkreteres, nicht, wo ich sagen kann, was muss ich denn tun? Das kommt jetzt, Gottes Wort als Führung. Jesus schließt ja mit unserem Predigtext die Bergpredigt ab. Und die gebe ich euch nochmal auf als Hausaufgabe. Lest die mal in der nächsten Woche intensiv, diese drei Kapitel, was Gott euch da alles sagt für eure Lebensführung, wie euer Leben zu gründen hat. Aber ich will heute schon drei kleine Punkte rausgreifen aus der Bergpredigt, schon vorwegnehmen, was ihr nächste Woche lesen werdet, wo Gott euch ganz klare Hinweise gibt, wie ihr euer Leben zu gestalten habt, was ihr tun und was ihr lassen sollt, auf das euer Leben gelingt. Ich möchte kurz etwas sagen über das Richten, kurz etwas sagen über das Geld und kurz etwas sagen über die Sexualität. Vielleicht passt das nicht für jedermanns Leben, für jeder Frau's Leben, aber ich weiß, dass einige jetzt ganz konkret von Gottes Wort angesprochen werden, auf das, was sie tun und lassen sollen. Das Erste, was ich euch sagen möchte, wo Gott euch führt, was in der Bergpredigt gesagt wird, auf die Jesus hier ja Bezug nimmt, wenn er sagt, begieße meine Rede, hört und tut. Jesus sagt, wir sollen nicht richten. Wir sollen nicht richten. Matthäus 7 heißt es, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und in welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber, den Splitter in deines Bruders Auge, und nimmst nicht wahr, den Balken in deinem Auge. Wir sollen nicht richten. Wissen Sie was, liebe Brüder und Schwestern? Ich bin so ein Richter. Ich versuche, Gottes Wort klar zu predigen, auch zu leben. Aber an einer Sache packt mich der Widersacher immer wieder, dass ich mich über andere Menschen erhebe. Und das ist Sünde. Und da korrigiert Gott mich ganz konkret. Mir hilft zwar nichts, dass ich in der langen Kette von Männern und Frauen der Bibel und der Kirchengeschichte bin, die genau denselben Fehler gemacht haben. Ein David nicht, wie verurteilt er die Geschichte von Nathan, der da kommt, und selber der Mann, den er verurteilt. Oder die Jünger, die die fremden Wundertäter verurteilen. Oder Lukas 18, der Pharisäer und der Zöllner, wo sich der Zöllner, der fromme Mann, über den Zöllner hebt. Oder Johannes 8, die Leute, die die Ehebrecherin richten wollen. Wir sollen nicht richten. Denn wenn wir richten, machen wir uns zum Richter. Und der Richter, das ist Gott. Wir sollen nicht richten. Das ist ein konkretes Wort, was Gott mir mitgibt für die nächste Woche. Ich weiß nicht, welche Begegnung ich haben werde. Und ich weiß auch nicht, welche konkrete Begegnung ihr haben werdet. Aber wir sollen nicht richten. Wir sollen andere Menschen nicht verurteilen. Das lesen wir in der Bergpredigt. Und es sagt Gott dir ganz konkret mit: Richte nicht. Ein anderes, was Jesus in der Bergpredigt sagt: Er sagt, wir sollen das Geld nicht zum Götzen machen. Lauft nicht dem Geld hinterher. Heißt es in Kapitel 6, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und der Rost fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und Diebe nicht einbrechen können. Denn wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, nicht was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung? Leib nicht mehr als die Kleidung. Wir sollen nicht dem Geld hinterherlaufen. Wir dürfen das Geld gebrauchen, das Gott uns gibt. Aber wir sollen nicht in das Sorgen hineinfallen und unser Leben gründen aus Geld. Das ist die Hauptgefahr des christlichen Lebens. Das sage nicht ich, das sagt Jesus, das sagt auch ein begnadeter, vollmächtiger Mann wie Spurgeon. Spurgeon hat einmal gesagt, das Reichwerden, das Trachten nach Geld, ist die unterschätzteste Gefahr der Gemeinde Jesu. Ich zitiere ihn wörtlich. Das Reichwerden ist eine gefährliche Sache. Von allen Versuchungen, denen die Kinder Gottes ausgesetzt sind, ist diese die schlimmste, weil sie eine Versuchung ist, die sie nicht fürchten. Deshalb ist sie umso gefährlicher. Das ist das Problem. Wir wollen ja alle mehr Geld haben. Wir freuen uns immer mehr darüber. Wir merken gar nicht, wie der Widersacher uns mit all dem Geld gefangen nimmt. Ich weiß nicht, wer von euch Aktien besitzt. Vielleicht auch ein paar mehr in seinem Depot. Da kannst du auf die letzten 14 Tage gucken. Dann weißt du, wovon ich spreche. Mit dem Geld ist das ja eine Sache. Er nimmt uns der Widersacher gefangen. Kann sein, es sind Leute an uns, die sind davon nicht betroffen. Aber auch ich bin von diesem Punkt mit betroffen. Auch ich gucke immer wieder auf mein Gehaltszettel, auf mein Konto. Wir sollen uns vom Geld nicht gefangen nehmen lassen. Ich sehe hier noch eine andere Stelle, 1. Timotheus 6. Wir haben nichts in die Welt hineingebracht. Darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchungen und Verstrickungen und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Jetzt kommt es. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Das können wir sagen, das meint ihr Jesus, aber ich habe es ja im Griff. Bist du so ein Mann oder so eine Frau, die sagt, ich habe es von Jesus anders gehört, aber ich baue mir mein Lebenshaus ein bisschen anders. Also von diesen Aktienderivaten und sowas hat Jesus ja keine Ahnung gehabt. Nicht? Als er das gesagt hat, damals 2000 Jahre, ich kann es anders machen. Nein, dieses Wort Gottes ist aktuell und sagt dir das ganz deutlich. Lass dich nicht vom Geld verführen und lauf nicht dem Geld hinterher. Ein drittes, was Jesus in der Bergpredigt ganz deutlich gesagt hat, neben anderen Dingen, ich habe das nur beispielhaft rausgebracht, ist die Sexualität. Er sagt im 5. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, im 1. Kapitel der Bergpredigt, ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Opfer verführt, so reiß es raus und wirf es von dir. Jesus warnt uns für unsere Sexualität. Und auch das sage ich, das gilt vielleicht nicht für alle unter uns, aber für einige ganz gewiss. Er führt uns ganz klar durch sein Wort und sagt, tu das nicht, lass dich nicht von deinen Augen verführen. Der Ehebruch, der konkrete Vollzug ist schon schlimm genug, aber Jesus setzt viel früher an, er sagt, geh nicht dem Trachten deiner Augen nach, den Gelüsten, die dir die Augen sagen. Die alten Brüder in den Gemeinschaften, die sagten immer, die Augensünde, das ist die erste und schlimmste Sünde. Und es ist tatsächlich, wenn wir die Bibel lesen, immer wieder so, dass das die Dinge sind, die uns dann zur Sünde bringen. Das, was wir sehen, geht schon los im Paradies. Und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Erstes das Sehen und dann geht es zu ihrem Mann. Sie saß und was sehen all die Dinge. David, als sie die Bathsheba hat, hinauslösen, es begab sich, dass David am Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging, da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Die Frau war von sehr schöner Gestalt. Die Bibel sagt jetzt ganz klar, was hier passiert ist. Das Sehen, und dann passiert ganz vieles. Oder im Neuen Testament, Matthäus 14, Petrus bei dem Seewandel. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken. Das meint Jesus hier, wenn er davon sagt, lasst euch nicht von euren Augen verführen. Nicht erst der Akt, den wir dann vollzogen haben, beim Ehebruch mit einer Prostituierten oder mit der Sekretärin oder was weiß ich auch immer. Nein, lasst euch auch nicht von euren Augen verführen. Wenn wir heute das Internet kennen nicht, dann wissen wir, wie aktuell solche Dinge auch sind, gerade für einige unter uns. Zu sehen, was man da alles sehen kann und wie dann Verlockungen wachsen, was der Widersacher so alles macht. Und auch da wieder so nach dem Motto, ja, also die Nachbarin gucke ich ja nicht an, aber mit meinem PC, den kann Jesus ja nicht gemeint haben, seit 2000 Jahren her, Leute, genau so ist es nicht. Lasst euch nicht von euren Augen verführen. Und hier gilt es jetzt wieder ganz genau, bei so drei ganz konkreten Dingen. Beim Richten, beim Geld, bei eurer Sexualität mit den Augen. Gründet ihr euer Leben darauf? Oder drückt ihr das irgendwie so weg und negiert das? Wenn ihr das macht, das negiert und wegdrückt, dann baut ihr euer Leben auf Sand. Dann hat der Widersacher alle Möglichkeiten, mit seinen Regen und mit seinen Winden euch zum Einsturz zu bringen. Gründet euch mit eurem Leben auf das Wort Gottes und vertraut dem, so vermeintlich schwierig das auch ist oder vermeintlich unmodern auch ist. Und ihr werdet sehen, wie ihr von Gottes Wort gesegnet werden. Ich will noch einmal dieses Gleichnis lesen, Matthäus 7, durch das Gott uns segnen will und rufen will. Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Liebe Brüder und Schwestern, baut euer